Ich begrüße Sie zu einer neuen Stunde im audiophonen Lehrerzimmer von Kontrafunk rund um pädagogische und bildungspolitische Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Anne-Kathrin Mücke. Der Anteil von Migrantenkindern in deutschen Kitas und Schulen steigt stetig an. Und an sogenannten Brennpunktschulen beträgt ihr Anteil inzwischen bis zu 90%. Viele dieser Kinder und Jugendlichen sind auch nach Abschluss der Schule der deutschen Sprache nicht wirklich mächtig, können kaum lesen und schreiben. Das wiederum erschwert eine erfolgreiche Integration, wie Wolfgang Büscher, Sprecher des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks Die Arche, sagt. Er warnt sogar vor einer Islamisierung deutscher Kitas und Schulen. Weltoffene Toleranz darf nicht falsch verstanden werden und als Rechtfertigung missbraucht werden, sich vor offensichtlichen Problemen wegzuducken. So sein Credo, über das ich gleich mit ihm sprechen werde. Mit dem Schweizer Psychologen und Experten für Jugendgewalt, Professor Alan Guggenbühl, spreche ich über die Ereignisse an einem Gymnasium der Kantonsschule Wettingen in der Schweiz während der diesjährigen Abiturabschlussfeiern, dem sogenannten Uselütité. Schüler der benachbarten Kanti-Schule Baden hatten die Wettinger überraschend, nun ja, sagen wir, besucht. Medien sprachen dagegen von einem gewalttätigen Überfall. Professor Guggenbühl ordnet die Geschehnisse aus seiner fachlichen Perspektive für uns ein. Natürlich bringen wir auch heute für Sie in unseren Bildungsnachrichten neueste Meldungen aus dem Bereich der Bildung. Damit ist die Stunde im Lehrerzimmer gut gefüllt mit interessanten Themen und Gesprächspartnern. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Der Druck, den der politische Islam über Kinder muslimischen Glaubens an unseren Schulen auf Mitschüler ausübt, wird immer größer. Wenn die Politik jetzt nicht einschreitet, könnten wir das in ein paar Jahren bitter bereuen. Mit diesen deutlichen Worten hat Wolfgang Büscher, der Sprecher der Arche, einem christlichen Kinder- und Jugendwerk, sehr medienwirksam auf ein Problem aufmerksam gemacht, über das ich jetzt mit ihm sprechen werde. Schönen guten Tag, Herr Büscher.
Ja, schönen guten Tag.
Worauf begründen Sie denn Ihre Aussage? Woran genau machen Sie den wachsenden Einfluss des politischen Islam, denn der ist ja gemeint, in deutschen Schulen und Kitas fest?
Ja, zuerst ist es ja mal eine wissenschaftliche Untersuchung, die vor einigen Wochen veröffentlicht wurde. Demnach 45% aller jungen Muslime, also unter 40 Jahre, Islamisten sind. Das heißt, letztendlich sich auch für die Scharia einsetzen. Das ist schon einmal sehr traurig. Wir haben in den Archen ja erlebt, ab 2015, dass unzählige junge Männer, einige junge Frauen auch aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Syrien zu uns in die Archen gekommen sind und sozusagen von der Burka bis zum Bikini innerhalb weniger Tage eine wahre innerliche Revolution mitmachen mussten. Und dann sind sie in die Archen gekommen und dort haben wir festgestellt, es ist ein unwahrscheinlicher Bedarf. Wenn ich von Migration spreche, dann muss ich parallel auch von Integration sprechen. Integration ist das Allerwichtigste. Sprache ist das Allerwichtigste. Und das kommt eben nicht von alleine. Wenn eine Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das, habe ich heute den Eindruck, sie meinte NGOs, wie zum Beispiel die Arche. Aber man muss sich kümmern, man muss Geld in die Hand nehmen. Der Bundeskanzler hat vor einigen Wochen gesagt, er will 80% der Syrer wieder zurück ins Heimatland schicken, weil die natürlich, so hat er sich ausgedrückt, auch gerne wieder ihr Land aufbauen wollen. Das wird nicht funktionieren. Ich habe noch nicht einen einzigen jungen Syrer getroffen, der wieder zurück möchte. Sie wollen alle in Deutschland bleiben. Das ist ja auch okay so. Aber sie müssen sich eben zu 100% integrieren. Sie müssen große Teile unserer Kultur annehmen. Sie müssen unsere Sprache sprechen. Eine Parallelgesellschaft in diesem Land wird nicht funktionieren.
Sie sprachen damit die sogenannte Motra-Studie an, die wirklich für erschreckende Ergebnisse gesorgt hat. Und mit der Einführung der Scharia ist natürlich das islamische juristische Regelwerk genannt, das überhaupt nicht übereinzubringen ist mit dem deutschen Rechtsstaat. Das nur mal noch zur Erläuterung. Es ist ja inzwischen auch so, dass viele Politiker und Aktivisten vor zunehmender Feindlichkeit gegenüber Juden warnen und auch vor angeblich rechtsmotivierten Anfeindungen von Ausländern. Wer auch immer jetzt damit konkret gemeint ist, welche Beobachtungen machen denn die Mitarbeiter der Arche in diesem Zusammenhang? Gibt es diese Angriffe wirklich von, sage ich mal, deutschen Neonazis?
Ja, natürlich sind die Deutschen, sage ich mal, die eh schon dem rechten Spektrum zuzuordnen waren, jetzt wieder aktiv geworden. Sie sehen, dass 100.000 junger arabischstämmiger Männer und einige wenige Frauen auch sich gegen Juden positionieren, gegen Christen positionieren. Und da sind sie natürlich wach geworden. Was mich maßlos enttäuscht, ist, dass eine Linkspartei zum Beispiel zu großen Teilen China unterstützt, Palästinenser unterstützt, den Islam unterstützt. Teile der jungen Grünen machen es genauso, auch der jungen SPD. Und das schockt mich am meisten, denn der Islam ist zum einen frauenfeindlich, er ist schwulenfeindlich. Es werden in vielen islamischen Ländern, auch im Westjordanland, immer noch Leute gesteinigt, die sich bekennen, schwul auf die Straße wagen. Frauen, die Ehebruch begehen, werden gesteinigt, werden bestraft, werden aus Hochhäusern geworfen. Das haben in einer Reportage kürzlich auch junge Araber gesagt und sich gewünscht, die in Neukölln leben. Das finde ich am allerschlimmsten, dass diese Parteien sich für ein Land, für ein System, für einen Glauben engagieren, die frauenfeindlich und schwulenfeindlich sind. Das ist etwas, was ich auch nicht verstehe. Und das macht natürlich auch das rechte Spektrum wieder stark. Wir müssen wirklich aufpassen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass der Islam nicht stärker wird. Es gibt ja Beispiele aus England, aus Frankreich, wo das schon viel intensiver ist. Ich kann nur eines sagen, und das fordere ich: Die Menschen, die zu uns kommen, müssen sich integrieren. Wenn sie das nicht wollen und nicht tun, dann sollten wir sie bitten, auch wieder zu gehen.
Eine wichtige Forderung in dem Zusammenhang ist ja wahrscheinlich auch, dass es nicht darum geht, irgendjemanden in der Ausübung seines Glaubens zu hindern, sondern dass es eben um diese politische Ausrichtung einer Religion, in diesem Fall des Islam, geht. Und was wäre denn der wichtigste Hebel, um so eine Integration, eine möglichst hundertprozentige Integration zu bewirken? Was denken Sie, sollte der deutsche Staat da unternehmen?
Wir haben ein Beispiel in einer Berliner Arche in Berlin-Hellersdorf. Dort hatten wir viele ganz junge Kinder, 2, 3, 4, 5 Jahre alt in der Arche. Und diese Kinder haben keinen Kita-Platz bekommen, weil die Politik, auch die CDU, die SPD, die Grünen gesagt haben, das brauchen die ja nicht, deren Eltern sind ja zu Hause. Das heißt also, diese Kinder sind in ihren islamischen Familien vom ersten Tag an und werden indoktriniert. Wir haben dort eine Kita gebaut. Wir haben dort rund 80 bis 90 Kinder jeden Tag, darunter 60-70% Migrationskinder. Wir haben aber dort auch auf eine Gruppe von 10 bis 12 Kindern 3 Mitarbeitende. Das heißt, diese Arbeit ist sehr personalintensiv. Wir müssen uns einfach um diese Kinder kümmern. Und das ist ohne Geld nicht zu haben. Da kann Frau Merkel oder wer auch immer sagen, was sie gerne möchte. Wir brauchen mehr Lehrpersonal. Wir brauchen Psychologen. Wir brauchen Erzieherinnen und Erzieher, die Zeit haben, sich um diese Kinder zu kümmern. Und ich erlebe in den 40 Häusern der Archen in ganz Deutschland, wir sind ja mit einer Arche in der Schweiz, wir haben 40 Häuser allein in Deutschland, und dort erleben wir eben auch, dass Personal in den kommunalen Einrichtungen, Jugendeinrichtungen abgebaut wird, aus Sparsamkeitsgründen. Dann entsteht eine Kernschmelze, muss ich fast sagen, von jungen, gefährlichen Männern, die sich gegen unser System positionieren. Das heißt, wir müssen diese Kinder mit einem Zwang schon sehen, sehr jung in die Kita schicken. Sie brauchen Pädagogen, die ihnen zuhören, die intensiv mit ihnen sprechen. Wir sehen in dieser Berliner Arche, dass das hervorragend funktionieren kann. Da merken sie überhaupt keinen Unterschied. Und wir müssen wirklich deutlich machen, dass wenn man sich latent Islamismus affin in Deutschland äußert, die Scharia fordert, dass wir das unter Strafe stellen und dass wir dann auch sagen, wenn jemand so gerne leben möchte, dann hat er in diesem Land nichts verloren.
Es ist Geld, das Sie fordern. Es ist natürlich aber auch das Personal. Und Geld und Personal ist nicht immer das Gleiche, das wissen wir. Wir brauchen also das qualifizierte, gut ausgebildete, wahrscheinlich in dem Fall auch vorwiegend weibliche Personal, damit vor allem die Jungs früh schon lernen, dass auch Frauen Respektspersonen sind. Aber was wäre denn im Hinblick auf die Schule ein wichtiger Hebel, um diese Integration dann auch später weiterzuführen?
Was ganz wichtig ist, eines der großen Probleme, was wir in Deutschland haben, und zwar in jeder Stadt, dass wir die Menschen dorthin abschieben, wo genug Platz ist und wo genug preiswerter Wohnraum zur Verfügung steht. Und wo ist das in der Regel? Es ist an den Stadträndern. Dort wohnen ja eh schon Menschen, die alleingelassen worden sind von unserem System. Oft alleinerziehende Mütter. Wir Männer sind dann weg bei der nächsten Frau. Die Mütter sitzen dort mit 3, 4 Kindern, Familien, die ihren Job verloren haben, sitzen an den Stadträndern, weil der Wohnraum da so preiswert ist. Und jetzt kommen auf einmal noch tausende junger Migrationsfamilien. Das können diese Personengruppen alleine nicht schaffen. Was wir machen müssen, ist die Menschen verteilen. Jeder, ganz egal, bei Frauen und Männern ist das normal. Aber es kann doch nicht sein, dass Schwulen und Lesben sich einen Stadtbezirk suchen, dass die arabischen Flüchtlinge sich einen Stadtbezirk suchen, dass Familien mit türkischem Hintergrund sich einen eigenen Stadtbezirk suchen, sondern wir gehören alle in die Mitte der Gesellschaft. Nur so kann ein System funktionieren. Alles andere funktioniert nicht. Wir haben dann an den Randgebieten der Städte eine Migrationsquote an Schulen von 90%. Da scheitern die deutschen Kinder. Wir haben deutsche Kinder, die einen arabischen Akzent sprechen, weil sie zu 90% arabische Freunde haben in ihrer Schule. Das funktioniert nicht. Man kann das ganz einfach lösen. Man kann die Kinder 2, 3 Bahnstationen, Busstationen weiter in anderen Schulen unterbringen, sodass an jeder Schule, in jeder Klasse der gleiche Anteil, wie wir immer sagen, verhaltenskreativer Kinder ist. Es kann doch nicht sein, das muss doch selbst jeder Idiot wissen, dass 90% Migration, arabische Migration, an einer Schule nicht funktionieren kann. Und wir hören anstatt Lösungsprobleme dann solche Dinge. Mir sagte ein Politiker kürzlich, Herr Büscher, in Berlin-Pankow am Prenzlauer Berg ist ja eine viel höhere Ausländerquote als zum Beispiel in den Randbezirken. Aber der spricht von Amerikanern, Italienern, Franzosen und so weiter. Das ist relativ egal. Wenn wir von Ausländern sprechen, von Migration sprechen, meinen wir nur eine komplett andere Kultur. Und da muss und darf man, und das werde ich auch machen, sagen, der politische Islam ist gefährlich. Es ist eine größere Gefahr als die Gefahr von rechts oder links. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, das Ganze zu lösen, wird das sehr böse enden. Also noch einmal ganz wichtig, wir müssen die Kinder verteilen auf alle möglichen Schulen. Dann wird das nicht weiter auffallen. Und was ganz wichtig ist, es kann doch nicht sein, dass 65.000 Kinder jedes Jahr von der Schule gehen ohne einen Abschluss. Darunter sind sehr viele Migrationskinder. Wir müssen diese Kinder zwingen, eine Ausbildung zu machen, also Schulpflicht. Ausbildungspflicht, dann kommen sie von der Straße, dann kommen sie auf andere Gedanken, dann lernen sie einen Beruf, arbeiten und möglicherweise schafft man es dann auch, sie zu integrieren.
Jetzt gibt es ja aber ein Gesetz, das das eigentlich verhindert, nämlich das Gesetz, das wohnungsnahe Schulen vorschreibt, was ja natürlich von vielen Eltern auch aus gutem Grund begrüßt wird. Das kann man irgendwie auch nachvollziehen. Aber welche Forderungen haben Sie da an die Politik? Was müsste dringend geändert werden, damit man für so eine Durchmischung der Schulen sorgen kann? Denn die Leute bunt durch die Stadt zu verteilen, was den Wohnraum angeht, das ist wahrscheinlich kaum zu machen. Aber diese soziale Durchmischung der Schulen, das müsste doch eigentlich möglich sein.
Das ist möglich, aber die Politik, so sehen wir es, hat da keinerlei Interesse. Manchmal denke ich, dieses System ist so gewollt. Warum, kann ich nicht sagen. Wir haben mit vielen Politikern darüber gesprochen. Dann heißt es immer wieder, nein, Herr Büscher, das werden wir niemals ändern können. Wir müssen wohnungsnah einschulen. Okay, das mag früher vielleicht gut gewesen sein. Heute funktioniert es definitiv nicht mehr. Wir haben ja in vielen Städten schon den großen Fehler gemacht. Wenn ich jetzt das Beispiel Berlin nehme, da leben in zwei Stadtbezirken, in Berlin-Wedding und Berlin-Reinickendorf, überwiegend Familien mit türkischen Wurzeln. Dann haben wir Stadtbezirke, wo überwiegend arabische junge Männer und junge Familien wohnen. Das ist in Berlin-Neukölln zum Beispiel. Und da gibt es dann eben auch sehr viele Feinde, sehr viele Systemgegner. Das müssen wir bekämpfen. Da müssen wir versuchen, gegen anzugehen. Es ist die einzige Chance, die wir haben. Aber eines der großen Probleme in Deutschland ist der Föderalismus. Das heißt, die jeweiligen Bundesländer sind ja zuständig für Schulpolitik. Es ist Landessache. Und ich sehe das immer, wenn wir mit unseren Archeleitenden sprechen, dann ist das schon ein großes Problem, weil in jedem Bundesland ist eine andere Politik. Und das ist der erste große Fehler. Aber wir haben überhaupt keine Chancen, den Föderalismus abzuschaffen. Ich habe mit vielen Landespolitikern kürzlich auch mit einem bayerischen Politiker gesprochen. Und die sagen natürlich, Schulpolitik muss in die Hände der Länder bleiben. Das ist ganz wichtig. Aber wir merken ja inzwischen, dass wir in der Schulpolitik, in der Bildungspolitik absacken, dass die Leistungen der in Deutschland lebenden Kinder immer schlechter werden. Ja, manchmal denke ich, es ist wirklich, wie ich gerade schon sagte, gewollt. Und viele möchten anscheinend nicht, dass sich hier etwas verändert.
Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Düll, appellierte ja auch an die Politik, sie dürfe nicht den Fehler machen, dieses Problem der Islamisierung aus ideologischen Gründen unter den Teppich zu kehren. Welche ideologischen Gründe könnten denn dahinterstehen, dass die Politik das offensichtlich doch macht?
Es ist eine Angst vor der sogenannten Ausländerfeindlichkeit, vor unserer Geschichte. Ich hatte ein Fernsehinterview gegeben und habe diese Probleme wirklich auch deutlich, so wie ich jetzt auch spreche, angesprochen. Und darauf hat eine, da war ich sehr stolz, eine jüdische Zeitung einen großen Artikel gemacht, eine ganze Zeitungsseite, und hat gesagt, aus Schweigen entsteht wieder Schuld. Aus Schweigen entsteht wieder eine neue Schuld. Und die Politik hat Angst, wie viele hier bei uns in Deutschland, die Dinge beim Namen zu nennen. Es kann doch nicht sein, weil wir eine schreckliche Spanne einer Geschichte hatten von 33 bis 45, dass wir aus diesen Gründen Dinge nicht mehr ansprechen dürfen. Wir müssen ganz klar und deutlich sagen, der politische Islam ist eine große Gefahr. Sie ist die größte Gefahr, die wir in Deutschland haben. Mir sagte ein junger Mann mit syrischen Wurzeln, wir bekommen so viele Kinder, viel mehr als wir. In 10 Jahren gehört Deutschland uns.
Jetzt hat ja die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch auf diesen Vorwurf reagiert, dass es eine zunehmende Islamisierung an den Schulen gäbe, und hat im vergangenen Jahr eine wissenschaftliche Befragung in Auftrag gegeben, bei der bis Mitte 2026, also jetzt, tausende Kinder und Jugendliche an immerhin 450 Berliner Schulen interviewt werden sollen zu dem Thema. Wie glauben Sie, wird das Ergebnis ausfallen und warum?
Das ist übrigens der größte Blödsinn, den es gibt. Auch da haben wir mit dem Berliner regierenden Bürgermeister gesprochen und haben gesagt, ihr müsst die Umfragen konzentrieren auf die Brennpunktschulen. Aber so wird das Ergebnis verbessert. Stellen Sie sich einmal vor, in Stadtteilen in Berlin wie Berlin-Dahlem, wie Berlin-Charlottenburg und auch in anderen Edelbezirken gibt es so gut wie null geflüchtete Migration. Und da gibt es auch kein Mobbing aus dem Islam. Also werden die Ergebnisse verbessert. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wie das Ergebnis sein wird. Im Prinzip wird gemobbt an den Schulen in den Brennpunktgebieten. Aber durch die Befragung aller Schulen in Berlin wird das Ergebnis so verbessert, dass die Politik sagen kann, dieses islamische Mobbing gibt es gar nicht. Also das ist eine verlogene Untersuchung. Sie mag wissenschaftlich sauber sein, weil es heißt, wir befragen alle Schulen in der ganzen Stadt. Aber es ist doch logisch, dass das Ergebnis so verbessert wird. Die Probleme gibt es nur in den Brennpunktgebieten. Standpunkten. Wenn ich in einer Klasse 2 Migrationskinder habe, dann ist das doch kein Problem. Ich habe eine Bekannte, das war für mich auch ein Schock, die wohnt in Berlin am Wannsee und sie fragte mich vor einiger Zeit, Wolfgang, kannst du mir 2 Kinder mit Fluchthintergrund besorgen? Meine Kinder an der Privatschule sollen nicht vollkommen weltfremd aufwachsen. Und dann sagte sie mir, die Ausbildung dieser Kinder wird komplett von der Schule übernommen. Sie ist also gespondert. Also da gab es überhaupt kein Kind mit Migrationshintergrund an dieser Schule. Sie werden einfach nur falsch verteilt. Und diese Veröffentlichung der Schule, freue ich mich jetzt schon drauf, sie ist das Verlogenste in Berlin, was ich zuletzt gehört habe.
Jetzt haben Sie ja die sogenannten Brennpunktschulen schon angesprochen. Gemeint sind ja fast immer Schulen mit einem sehr, sehr hohen Anteil an Migranten. Es gibt auch natürlich ein paar, wo ja durchaus auch eher, ich sag mal, biodeutsche Kinder sind mit sozial schwierigem Hintergrund. Auch das können natürlich Brennpunktschulen sein. Aber gemeint sind doch fast eigentlich immer die Schulen, wo eben sehr viele Migranten zur Schule gehen. Was halten Sie von der Strategie, diese Brennpunktschulen mehr zu fördern?
Man kann doch keine Brennpunkte fördern. Das ist etwas, was der Berliner Bürgermeister gesagt hat nach einem Gespräch in der Arche. Ich habe gedacht, er hätte das ganze System verstanden. Und dann gab er ein Interview und sagte, wir müssen die Brennpunktschulen stärker fördern. Wir müssen die Brennpunkte, die Brennpunktschulen abschaffen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Natürlich gibt es auch verhaltenskreative Kinder unter den immer schon in Deutschland lebenden Familien. Das ist richtig. Und diese Probleme sind schon groß genug. Auch diese Kinder werden benachteiligt. In Deutschland hat es gerade eine Studie gegeben, in Auftrag von Ein Herz für Kinder, also im Axel Springer Verlag. Und da hat sich herausgestellt, wenn ich ein Nettoeinkommen von 2.500 Euro habe, gehen 25% der Kinder aus diesen Familien aufs Gymnasium. Bei 30.000 Euro sind es einige wenige mehr. Und wenn ich über 60.000 Euro netto verdiene, gehen bis zu 80% der Kinder aufs Gymnasium. Das heißt, in Deutschland hängt das Abitur vom Einkommen der Eltern zusammen. Ich formuliere mal böse, doofe Kinder aus guten Familien machen Abitur und intelligente Kinder aus sozial benachteiligten Familien scheitern in der Schule oder man lässt sie scheitern. Und dann kommt noch die Migration dazu. Das ist ein Revolutionsherd. Das ist ein Herd, dass alle Kinder in diesen Schulen scheitern. Und wenn man mal überlegt, ich hatte das schon gesagt, dass 65.000 Kinder jedes Jahr in Deutschland von der Schule gehen ohne einen Abschluss, dann zeigt das, wir sind kein Land der Bildung mehr. Wir sind kein Land der Dichter und Denker mehr. Und das, finde ich, ist eine sehr gefährliche Tendenz.
Eine letzte Frage. Die Arche betreut ja Kinder und Jugendliche eher im außerschulischen Bereich. Welche Verbindung gibt es trotzdem zu den Schulen? Existiert da eine Art Zusammenarbeit?
Wir bekommen immer mehr Anfragen von Schulen. Das fängt an mit einem Hamburger Gymnasium. Die wollten von uns jeden Morgen, das bekommen sie inzwischen auch, ein Frühstück für 200 Kinder, weil die Eltern den Kindern morgens kein Frühstück geben. Das sind genauso deutsche Familien wie Migrationsfamilien. Das gibt es auch. Und im Moment haben wir mehr Anfragen von Schulen, die von uns gerne Lehrerinnen und Lehrer haben würden, die Pädagogen haben möchten, weil sie sagen, 30% der Kinder, die bei uns in die Schule kommen, sprechen kein Deutsch. Sie wollen, dass wir als Arche eine sogenannte nullte Klasse übernehmen, wo man zuerst einmal Deutsch lernt. Dann haben wir Kinder, die, das hat mich neulich geschockt, ich stand mit einem Kind vor einer Treppe und das Kind wusste nicht, wie man da hochkommt. Das Kind ist noch nie Treppe gelaufen. Viele können die Stifte nicht in der Hand halten. Viele können nicht mit einer Schere umgehen und wissen überhaupt nicht, was das ist. Und dann kommt noch die Migration dazu. Das heißt, wir sind inzwischen an vielen Schulen. Wir betreuen Horte, wir betreuen ganze Schulklassen. Wir schicken Pädagogen in Klassen, die das Lehrpersonal unterstützen, weil die Kommunen ihre Schulen, zumindest in den Brennpunktgebieten, nicht mit genügend Personal ausstattet. Personal gibt es nur noch an den guten Schulen, wie die sogenannte Elite herangezogen wird. Und wir verzichten in Deutschland auf 30-40% der Kinder. Darunter sind Riesentalente. Darunter sind auch Kinder, die Bock haben, eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Wir lassen sie aber nicht, weil wir sagen, wozu? Wir lassen die Menschen in den Randgebieten alleine. Egal, ob es die deutschen Familien oder ob es Migrationsfamilien sind. Und das ist sehr schade. Wir werfen einen großen Teil der Kinder weg. Und das halten wir, wie wir kürzlich ein Buch genannt haben, für ein Verbrechen an unseren Kindern.
Ich habe mit Wolfgang Büscher, dem Sprecher des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks Die Arche, über eine drohende Islamisierung durch fehlende Integration gesprochen. Es geht darum, dass Schulen und Kitas personell und auch finanziell besser ausgestattet werden müssen, um eine frühe Integration der migrantischen Kinder zu ermöglichen. Ich danke Ihnen.
Ich danke auch.
Jetzt hören Sie das Neueste aus der Welt der Bildung und Schule, zusammengestellt von Christina Rüdiger.
Papst Leo XIV. Hat von negativen Auswirkungen digitaler Technologien auf die seelische Gesundheit junger Menschen gewarnt. Bei einer Audienz im Vatikan sagte er, viele Jugendliche verfügten zwar über moderne technische Mittel, hätten jedoch Schwierigkeiten, Orientierung und Lebenssinn zu finden. Dies sei eine der größten Formen von Armut der Gegenwart. Leistungsdruck, Konkurrenzdenken und die Reduzierung des Menschen auf Daten und Erfolg führten, laut dem Papst, häufig zu Angst, Einsamkeit und psychischen Belastungen. Psychische Gesundheit dürfe daher nicht nur unter medizinischen Aspekten beurteilt werden, sondern Jugendliche bräuchten auch einen Sinnhorizont. Bildung müsse neben digitalen Kompetenzen auch die innere Entwicklung fördern, etwa durch Reflexion, Beziehungen und Offenheit für Transzendenz. Anlass war eine Konferenz zu psychischer Gesundheit und Bildung im digitalen Wandel. Zuvor hatte Leo XIV. Seine Enzyklika Magnifica Humanitas zur Rolle des Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz veröffentlicht. In Großbritannien hatten 60% der jungen Briten noch nie einen Job. Ein im Regierungsauftrag erstellter Bericht des früheren Gesundheitsministers Alan Milburn diagnostiziert alarmierende Zustände. Mehr als 1 Million junge Briten im Alter von 16 bis 24 Jahren sind NEET. Das heißt, sie sind weder in einer Ausbildung noch gehen sie einer beruflichen Tätigkeit nach. Die britische NEET-Rate liegt 3-mal so hoch wie in den Niederlanden und doppelt so hoch wie in Irland. In einer Rangliste zur Jugendarbeitslosigkeit in Europa schneidet das Land besonders schlecht ab und belegt Platz 27, nur noch gefolgt von Rumänien auf Platz 28. Milburn betont, dass die Motivation zu arbeiten vorhanden sei, doch fehlten 1,6 Millionen Einsteigerjobs. Aufgrund dieser Misere würden Hoffnungen zerstört, Möglichkeiten für die Zukunft verengt und Selbstbewusstsein werde unterminiert, ehe das Leben richtig begonnen habe, so Milburn. Zudem sende der Sozialstaat falsche Signale aus. 25-mal mehr Geld fließe in Beihilfen bei Arbeitslosigkeit, statt sie in Arbeitsanreize zu investieren. Ein weiteres Problem bestehe darin, dass viele die Schule ohne Grundfertigkeiten wie Prozentrechnen oder Verständnis für Arbeitszeiten verließen. Arbeitgeber kritisierten unrealistische Erwartungen und mangelnde Kommunikationsfähigkeit der Jugendlichen, so Milburn weiter. Bundesforschungsministerin Dorothee Bär, CSU, rechnet nicht mehr mit einer kurzfristigen Reform des BAföG. Obwohl ihr Ministerium die Vorbereitungen abgeschlossen habe, fehle inzwischen die Unterstützung der Regierungsfraktionen, sagte sie den Funke-Zeitungen. Hintergrund sind Sparzwänge im Bundeshaushalt. Eine ursprünglich geplante Einigung über die Finanzierung war noch im April erzielt worden. Die Reform sah unter anderem vor, die Wohnkostenpauschale für Studierende von 380 auf 440 Euro zu erhöhen sowie den Grundbedarf schrittweise an das Niveau der Grundsicherung anzupassen. Bär zeigte Verständnis für einen möglichen Stopp und verwies auf notwendige Prioritätensetzungen angesichts anderer Einsparungen, etwa beim Elterngeld. Die Ministerin betonte, Studenten seien in Deutschland vergleichsweise privilegiert. Nebenjobs seien zumutbar, dabei könnten praktische Erfahrungen gesammelt werden.
Das waren die Bildungsnachrichten. Redaktion Christina Rüdiger, Sprecherin Eva Horstmann. Uselütete. Dieser Begriff aus der deutschsprachigen Schweiz setzt sich aus Use hinaus und Lüte, läuten zusammen, bedeutet also sinngemäß herausläuten oder ausläuten und bezeichnet eine alte Tradition an Kantonsschulen im Kanton Aarau, mit der Abiturienten vor den Prüfungen den Abschluss einer langen Schulzeit feiern. In anderen Kantonen kennt man das auch unter den Begriffen Last School Day oder Maturastreich. Auch in diesem Jahr wurde das natürlich von den Schülern gefeiert. Allerdings artete das Ganze in einen ziemlich gewalttätigen Auftritt von ca. 50 Kanti-Schülern aus Baden an der Schule im benachbarten Wettingen aus. Die teilweise vermummten, ungebetenen Gäste warfen nicht nur Eier und Mehl in die Menge, sondern auch Flaschen und andere Gegenstände, zündeten Feuerwerkskörper und zielten damit auf Menschen. Die Empörung in der Schweiz ist groß und ich frage jetzt den Psychologen und Experten für Jugendgewalt, Professor Alan Guggenbühl, nach seiner Sicht auf die Ereignisse. Schönen guten Tag, Professor Guggenbühl.
Ja, schönen guten Tag.
Geben Sie uns, und damit meine ich ja vor allem die Hörer in Österreich und Deutschland, doch bitte erstmal einen kleinen Einblick in diese Tradition, dass der letzte Schultag oder inzwischen vielmehr fast eine ganze letzte Woche von den Abiturienten gefeiert wird, kennt man auch hier, aber in der Schweiz ist das nochmal etwas anderes, oder?
Es handelt sich ja um Schulen, wo sich die Jugendlichen sehr lang disziplinieren müssen, wo sie sich den Erwachsenen unterstellen und etwas lernen müssen. Und dann kommt der Abschluss, die Matura, also das heißt ja die Reife. Und dieser Abschluss wird natürlich auf verschiedene Art und Weise gefeiert. Jetzt ist es so, dass es natürlich auch verschiedene Schulen gibt und diese Schulen entwickeln auch eine gewisse Identität, meistens eine regionale Identität. In der Stadt Zürich gibt es den Freudenberg, das Rämebühl und so. Da gibt es quasi auch so Schulen, wo die Schüler sich dann während dieser ganzen Zeit identifizieren und dann so quasi eine Gruppe bilden. Wir sind die von dieser Schule. In den Gemeinden der Schweiz, oder? Also das heißt, die Schweiz besteht ja aus, man sagt, es seit über 2000 Gemeinden, kann sich natürlich auch eine gewisse Identität entwickeln. Baden-Wettingen sind so kleine Siedlungen, Baden ist eine Stadt. Da werden natürlich auch die Kantis, also die Kantonsschulen, zu einer Identifikation. Also in welche Kanti man ging, ist dann im Grunde genommen das Leben lang wichtig. Also auch später, wenn man dann erwachsen ist, sagt, na, ich ging in die Kanti Aarau, ich ging in die Kanti Baden, Rämebühl, sagt man in Zürich, ja, ich bin in Rämebühl. Das sind also sogenannte Identifikatoren, wichtige Meilensteine im Leben eines Menschen. Jetzt ist so, diese Identität will natürlich auch irgendwie markiert werden. Und vor allem der Abschluss bedeutet, jetzt ist diese Phase des Lebens vorbei, wir gehen hinaus. In Wettingen, Baden heißt das, man geht dann nach Basel, Zürich oder vielleicht auch Berlin studieren. Wir gehen hinaus. Das will markiert werden. Das ist eine uralte Tradition. Also da kann man lange zurückgehen. Jetzt ist natürlich bei diesen Abschlüssen, wollen, machen die Schüler oft Lärm, machen etwas, das die Erwachsene empört. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal. Etwas, über das man sich dann aufregt, über das man diskutiert. Und jetzt ist das natürlich eine gefährliche Gratwanderung. Also was ist dann noch möglich und wo ist es übertrieben? In einer Schule, die ich begleitete, da hat man am letzten Tag alle Stühle dieses großen Schulhauses im Lehrerzimmer verfrachtet. irgendwie konnte man sich arrangieren, in der Nacht in das Schulhaus, also das heißt morgens 2 und 3 Uhr schleichen und dann alle Stühle und auch den Schlüssel organisieren. Das sind natürlich auch schwierige Operationen. Und dann alle Stühle im Lehrerzimmer deponiert. Das war der Streich. In einem anderen Schulhaus war der Streich, dass man sich an der Matura-Feier, wo der Regierungsrat da ist, die Musik, sich vorher verkleidete als Neandertaler und dann vor allem dann als Neandertaler zum Rektorat schritt und bei der feierlichen Übergabe grunzend auf das Matura-Zeug reagierte. Das sind so Matura-Streiche.
Klingt ja eher lustig und da muss ich drüber schmunzeln, auch wenn vielleicht nicht jeder Lehrer das lustig findet. Aber nun ist ja an der Kantischule Wettingen etwas ganz anderes passiert und das ist ja auch sehr durch die Medien gegangen. Was haben Sie davon mitbekommen? Wie stark war das ein Thema?
Ich kenne diese beiden Schulen nicht, dass man sich voraussieht. Ich kenne Schüler dieser Schulen und ich weiß, dass man sich sehr stark identifiziert mit der Schule. Und mein Eindruck ist, das ist ein Kanti-Uslüter-Streich, der einfach außer Rand und Band geraten ist. Es ist nicht kriminell, sondern es ist übertrieben worden jetzt. Da kann man natürlich jetzt spekulieren über die Hintergründe. Ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, da herrscht kriminelle Energie vor. Also das handelt sich um jugendliche Kanti-Schüler, die etwas getan haben, wo übertrieben wurde. Wichtig ist, dass es eine Konkurrenz ist. Also das kenne ich von Baden und Wettingen. Die stehen in einer Konkurrenz. Es handelt sich also auch um, was man früher Dorfkrieg nannte. Wie es auch schon Gottfried Keller beschrieb. Also zwei Dorfgemeinschaften, die sehr nahe beieinander sind, haben sich quasi gemessen. Es geht in diese Richtung, das und dann gleichzeitig handelt es sich noch um eine Konkurrenz von zwei Kanti-Schülern. Natürlich ist es übertrieben. Da muss man zuerst mal ganz genau hinsehen. Was ist wirklich geschehen? Das macht ja jetzt auch die Polizei, da fragt man, weil die Schwierigkeit ist, beabsichtigt ist natürlich die Aufregung der Erwachsenen. Das ist beabsichtigt, die Empörung. Und da muss man dann genau hinschauen, was haben sie wirklich gemacht. Möglicherweise hat es 2, 3 Schüler, die da wirklich es übertrieben haben. Möglicherweise.
Ich habe es ja so verstanden, dass man normalerweise an seiner eigenen Schule halt einen Streich macht und dass es schon eher ungewöhnlich ist, dass sozusagen die eine Schule zur anderen Schule geht. Und nun gab es ja auch noch einen erneuten Zwischenfall, der ja mit dem Uselütete nichts mehr zu tun haben kann. Also vor kurzem sind offensichtlich wieder nachts irgendwelche Menschen eingedrungen in die Kanti Wettingen und haben dort die ganzen Bücher aus der Mediothek auf dem Schulhof und in der Schule verteilt, haben das Dach beschädigt, ein Gemälde angesprüht. Das scheint ja doch auf einen tiefergehenden Konflikt hinzudeuten, den man wohl lösen müsste, oder?
Also bei den Uselüten geht es auch um Konkurrenz. Das ist auch wichtig. Also dass die Gymnasien, die sich näher beieinander sind, haben meistens ein Konkurrenzverhältnis, also quasi ein Wettstreit. Jetzt bei diesem Bibliothekeingreifen, da muss man natürlich sehen, wer das ist. Es ist möglicherweise nur ein Teil, also das heißt 3, 4 Schüler, Schülerinnen, die das machten. Das muss man auch einordnen können. Und da ging es jetzt auch zu Rand und Brand. Also reagieren, ich weiß jetzt noch nicht, wie reagiert wurde. Reagieren auf den ersten Vorfall muss man, aber man muss sie ernst nehmen, mit den Schülern, Schülerinnen sprechen. Ich weiß nicht, ob das geschehen ist. Oder? Also die normale Reaktion ist, man zeigt Empörung, man zeigt aber auch jetzt, seid ihr erwachsen, jetzt seid ihr in einem anderen Leben. Aber das weiß ich nicht. Ich würde spekulieren, dass es sich da wahrscheinlich um eine Minderheit hatte, also nicht die ganze Klasse, die da die Bibliothek randalierte.
Also das ist jetzt noch völlig ungeklärt. Dieser erste Vorfall, da ist die Polizei dran. Aber es gab so einen medialen Aufschrei, ne, ob dieser Gewalteskalation. Aber man muss nicht lange recherchieren und da findet man halt auch Meldungen aus vergangenen Jahren aus diversen Schweizer Schulen. Da sind die Dinge auch ja mehr oder weniger außer Kontrolle geraten. Die Polizei musste einschreiten, zum Beispiel am Berner Gymnasium Neufeld im vergangenen Jahr. Wie schätzen Sie das ein? Gibt es jetzt wirklich eine Spirale der Gewalt im Zusammenhang mit diesen Abi-Abschluss feiern?
Absolut nicht. Es gibt keine Spirale der Gewalt mit den Abschlussfeiern, sondern das ist etwas, das immer wieder geschieht. So seit Jahren, dass die Gymnasien gewisse Skandale produzieren im Rahmen der Abschlussfeier. Das ist nicht neu. In der Regel hat man früher nicht so stark reagiert. Zu meiner Gymnasiumzeit gab es auch solche Dinge, Empörung, was man da alles machte. In ein Schulhaus wurde ein Stock unter Wasser gesetzt und so. Das ist nicht neu. Man kann jetzt nicht schlussfolgern, ja, die heutige Jugend, die neigt viel mehr zu Gewalt und das ist jetzt eine Welle, die die Schweiz überrollt, sondern es ist an sich wie eine Tradition, so kann man sagen, dass man so Auslütete macht. Aber das ist ausgeartet. Das ist mein Eindruck. Ein Auslütete, das ausartete. Also zu weit ging oder aber nicht ein Symptom ist dafür, dass das sich in der ganzen Schweiz verbreitet.
Ja, wenn man sich mit diesem Phänomen beschäftigt, da findet man ja auch Aussagen wie zum Beispiel die des Rektors vom Gymnasium Thun, der sagte letztes Jahr, die Schüler und ihre Streiche seien eher harmloser geworden in den vergangenen Jahren. Wie sehen Sie das?
Das ist genau das Problem, dass jetzt die Erwachsenen das Gefühl haben, ja, die Jugendlichen sind harmloser geworden. Die Jugendlichen wollen nur Vergnügen, die sind eigentlich gar nicht mehr so interessiert an solchen Streichen. Die Jugend braucht, vor allem wenn sie in das Erwachsenenleben schreitet, braucht auch eine gewisse emotionale Begleitung von Erwachsenen und die kann sich auch in Empörung zeigen. Noch vor 50 Jahren hat man sich über Flower Power Beatniks entsetzt. Also das Entsetzen der Erwachsenenwelt ist für viele Jugendliche wichtig, um ins Leben einzutreten. Und wenn natürlich die Erwachsenen sagen, ja, ja, es ist harmlos, es streichli, das spielt ja gar keine Rolle, es ist ja quasi herzig, wenn sie das machen, das geht gar nicht. Also das heißt, rein archetypisch braucht es diese Gegensatzspannung, um sich zu lösen, versuchen die Jugendlichen, auch die Erwachsenen, zu entsetzen, zu empören, zu zeigen, ihr müsst uns auch ernst nehmen. Wir sind nicht nur ein Produkt von euch, sondern wir gehen unseren eigenen Weg. Das ist etwas ganz Tiefes. Das ist wie ein Initiationsakt ins Erwachsenenleben.
Sie beschäftigen sich ja explizit mit Jugendgewalt. Inwiefern benötigen gerade junge Menschen eben auch so ein Ventil, um Aggressionen, Emotionen herauszulassen, sich abreagieren zu können?
Das brauchen ja alle Menschen, also nicht nur Jugendliche, aber Jugendliche suchen sich ja auch eine eigene Identität, wollen sich auch einen Generationenmythos, also eine eigene Geschichte entwickeln. Also sie wollen nicht einfach, die meisten Jugendlichen wollen nicht einfach brav ins Erwachsenenleben schreiten, sondern irgendwie eine Markierung machen. Und das ist das, was sie brauchen. Das ist wichtig.
Jetzt gibt es ja aber von verschiedenen Seiten die Forderung, das hat man dann immer ganz schnell, es müssten strengere Regeln eingeführt werden, es müssten Verbote erlassen werden, die Lehrer sollen sich die Pläne der Schüler vorher vorlegen lassen. Was halten Sie von diesem Vorgehen?
Wichtig ist zu sehen, wie ist die Beziehung zwischen Erwachsenen und Jugendlichen in den Schulen. Und die Erwachsenen, die haben in den Schulen die Macht. Die Jugendlichen müssen sich sehr stark anpassen. Sie müssen diese Prüfungen bestehen. Das ist nicht so einfach, weil der Mensch will sich nicht nur anpassen müssen. Natürlich haben die Erwachsenen das Gefühl, wir helfen dir und so. Es braucht also diese Gegensatzspannung jetzt mit noch strengeren Regeln. Ich weiß nicht, ob das etwas bringt. Ich glaube, man muss eher einsehen, die Beziehung Erwachsene-Jugendlichen ist vielschichtig. Und es braucht auch Möglichkeiten, wo Jugendlichen sich wirklich abgrenzen und sagen können, ihr Alten habt uns nichts zu sagen. Ich merke, dass in vielen Schulen das Gefühl ist, ja, man kann alles über gute Beziehungen, über einen Unterricht, der die Jugendlichen ganz einbezieht, regeln. Das stimmt, das ist auch gut. Aber es braucht auch das andere. Es braucht auch Akte, wo man sich abgrenzen kann. Und in vielen Schulen wird das nicht so ganz realisiert. Man denkt, es genügt, wenn man eine gute Beziehung zu den Schülern und Schülerinnen hat, wenn man gemeinsam den ganzen Weg beschreitet. Das ist auch wichtig, aber es braucht eben auch das Gegenteil, vor allem an Abschlüssen.
Kann man das vielleicht so ein bisschen vergleichen damit, dass man ja auch sagt, wenn Kinder zu Hause mal so richtig Dampf ablassen gegenüber ihren Eltern und sich da wesentlich aggressiver benehmen als vielleicht eben außerhalb des Elternhauses, dass das eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil sie sich da sicher fühlen, um sich eben doch auszuprobieren und zu sagen, ich weiß ja, ihr liebt mich und deswegen kann ich jetzt auch mal so richtig toben?
Ja, man kann es so vergleichen. Das ist also wie der Pubertät. Das heißt, Jugendliche grenzen sich ja auch von den Erwachsenen ab. Ich höre das von sehr vielen Eltern. Sie denken, was ist mit meiner Tochter los? Was ist mit meinem Sohn los? Er redet nicht mehr mit mir. Am Abend kommt er viel zu spät nach Hause. Ich habe jetzt mit einem Fall zu tun, wo sich die Eltern aufregen, dass ihr 15-jähriger Sohn bis morgens 4 nicht nach Hause kommt und nichts sagt. Das sind so diese emotionalen Aufwallungen, bei denen es wichtig ist, dass man als Erwachsener präsent ist, reagiert, sich empört, aber auch realisiert, es geht um Abschied, es geht um Trennung. Und Trennungen sind nie einfach. Trennungen sind oft mit sehr viel Emotionen verbunden, mit sehr viel Aufregung, mit Verletzungen. Das ist wie bei Paaren, wenn sie sich trennen, bleiben sie oft auch nicht nüchtern. Und als das muss man es betrachten. Aber jetzt mit strengen Regeln einzuschreiten, Verbote, das kann man machen. Aber das Problem ist eher psychologisch, kulturell.
Es gibt ja Schulen, wie zum Beispiel jetzt die Kantonschule in Aarau, die beschreibt eben groß auf ihrer Seite, dass zum Usulütete der Hausmeister im Livret die Schüler begrüßt und dann werden die von ihren Familien mit Blumen beschenkt. Das klingt natürlich alles sehr beschaulich und aus Erwachsenensicht ganz toll. Oder an anderen Schulen, wo dann so Geschicklichkeitsspiele oder Wissensquiz der Schüler auch mit den Lehrkräften veranstaltet werden, da denkt man natürlich, ja, das ist ja toll, das ist ja was Konstruktives und Kreatives auch. Aber könnte da auch so ein Wollen der Erwachsenen dahinter stecken, dass man ihr Erwachsensein eben auch schon in der Jugend umsetzt und das als positiv bewertet und eben alles andere als zerstörerisch und gewalttätig?
Ja, es ist möglich. Also es ist möglich, oder? Die Erwachsenen können ja oft nicht loslassen von der Jugend. Und Bildung ist auch ein Unterwerfungsakt. Also das heißt, Bildung ist ganz wichtig, oder? Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Art, wie Erwachsenen ihr Wissen, ihre Sicht der Welt, ihre Werte den Jugendlichen vermitteln wollen. Heute haben wir das Problem, dass wir proklamieren, dass die Bildung das Leben lang stattfindet. Also das heißt, nach Abschluss der Matur geht man natürlich nochmal in die Universität, dort ist es oft anders, aber das heißt, lebenslanges Lernen wird propagandiert. Das ist sicher wichtig, aber es braucht auch Akte der Distanzierung. Und wenn das so auf eine Art und Weise gemacht wird, wie Sie jetzt da beschrieben haben in der Kanti Aarau, ist es möglich, dass diese Ablösung nicht genügend ausgedrückt wird. Es ist aber auch möglich, dass diese Schule auch keine Relevanz hat für diese Schüler. Oder das ist oft in größeren Städten der Fall, wo es ganz viele andere Szenen gibt. Also eigentlich ein Zeichen, dass die Schule an Bedeutung verloren hat.
Also Sie sagen, wenn je krasser die Streiche sind, desto mehr bedeutet es den Schülern auch, an dieser Schule gewesen zu sein.
Das ist ein klarer Hinweis, dass diese Schulen eine große emotionale Bedeutung haben und auch für die Identität wichtig sind. In größeren Städten ist das zum Teil weniger der Fall.
Wie schätzen Sie denn jetzt die Entwicklung speziell seit Corona ein? Also gerade den Kindern und Jugendlichen wurde ja da viel Angst gemacht. Sie wurden im Grunde genommen am härtesten von allen diszipliniert. Und jetzt haben wir eine ziemlich große Zunahme von sehr verunsicherten, angeblich psychisch geschädigten Kindern und Jugendlichen, die auch diesen ständigen medialen Empörungswellen ziemlich schutzlos ausgesetzt sind. Inwiefern hat das aus Ihrer Beobachtung auch einen Einfluss darauf, dass sie sich weniger trauen, aus sich herauszugehen und eben solche Abgrenzungsprozesse auch zuzulassen?
Es ist schwierig, natürlich immer Urteile zu fällen über eine ganze Altersgruppe. Es gibt immer sehr viele Unterschiede, oder? Aber was ich oft feststelle, ist eine gewisse Verunsicherung, die dadurch bedingt ist, dass es wenig Abschlussrituale gibt. Also es gibt wenige Markierungen die deutlich machen, jetzt ist die Jugend fertig, jetzt kommst du ins Erwachsenenalter. Das verunsichert natürlich viele Jugendliche. Es ist auch so, dass viele Jugendliche noch viel länger zu Hause bleiben oder nicht ausziehen, nicht eine eigene Wohnung oder eine Wohngemeinschaft gehen, nicht ins Ausland gehen. Also weil sie den Weg nicht finden ins Erwachsenenleben. Für das sind so Abschlussrituale gut. Wenn es das nicht gibt, können Jugendliche sich auch verlieren. Es ist ja auch so, dass heute die Jugendlichen sehr viel länger zu Hause bleiben. Das kann ein Indikator sein der Verunsicherung.
Was raten Sie den beiden Schulen in Baden und Wettingen, wie sie jetzt damit umgehen sollten?
Sie sollten ihre Besorgnis, ihre Empörung zeigen, ausdrücken und die Jugendlichen einladen zu einem Dialog oder Gespräch über das, was geschehen ist. Und das Gespräch muss aber irgendwie rituell stattfinden. Also die Schule, der Lehrkörper oder der Rektor und die Schüler und Schülerinnen. Und da muss auch darüber geredet werden, sagen, es gibt eine Grenze. Die Schüler brauchen das Urteil, quasi die Empörung der Alten, das muss ausgedrückt werden. Ich erlebe in vielen Schulen, dass man sich darum herumdrückt. Sie sagt, ja, nein, natürlich. Und es waren so, also sie brauchen Erwachsene, die sagen, hört einmal, das geht nicht. Diesen Akt, ich weiß nicht, ob das gemacht wurde oder ob das gemacht wird, aber von außen betrachtet wäre ein solcher Akt wichtig.
Die Geschehnisse an der Kanti-Schule Wettingen während des diesjährigen Usulütite und die darauffolgende mediale Empörungswelle hat für uns der Psychologe und Experte für Jugendgewalt, Professor Arne Guggenbühl, eingeordnet. Herzlichen Dank dafür.
Gern geschehen.
Was kann, was muss getan werden, um Kitas und Schulen zu Orten der Integration zu machen und einem zunehmenden Einfluss des politischen Islam entgegenzuarbeiten? Darüber sprach ich mit Wolfgang Büscher, dem Sprecher des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerkes Die Arche. Und wie sind die Geschehnisse bei den Usulütite-Abi-Abschlussfeiern im Kanton Aarau einzuschätzen? Professor Arne Guggenbühl, Psychologe und Experte für Jugendgewalt, gab dazu eine Einschätzung ab. Sind Sie Lehrer, Erzieher, Pädagoge oder haben Sie als Eltern Erfahrungen im Bildungsbereich gemacht, die Sie uns mitteilen wollen? Dann schreiben Sie uns gerne an lehrerzimmer@kontrafunk.radio. Kritik, Anregungen und Themenvorschläge, all das ist ebenfalls herzlich willkommen. Diese und alle anderen Sendungen zum Nachhören und Empfehlen finden Sie unter www.kontrafunk.radio und in unserer Kontrafunk-App. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns auch in der nächsten Woche wieder im Lehrerzimmer. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Anne-Katrin Mücke. Alles Gute!